al ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ich sag mal schon, worum es heute gehen wird. Es wird zwei Thematiken geben. Einmal eine Fachtagung, die vor zwei, drei Wochen in Magdeburg in der Uni stattgefunden hat. Fachtagung der DGSP. Was das bedeutet, werden wir euch gleich noch sagen oder erläutern. Und das Kuriose oder das Witzige war, der Jan und ich, wir haben beide, ich weiß gar nicht, ob von der gleichen Person oder von der unterschiedlichen Person, da eine Einladung bekommen, weil normalerweise hätte da die Karte 120 Euro bekommen, aber man wollte ja unsere journalistische Begleitung haben und keiner wusste davon, dass der andere auch da ist. Ich hatte gar keine Zeit, auf einmal kommt Jan da. Ne?
Mich hat das einfach interessiert, ich wollte einfach mal zum DGSP.
Ah ja.
So, und dann, er wollte das einfach mal so machen und...
Und dann kannst du ja das nächste Mal, sagst du einfach, Thomas, du, ich fahre zum DGSP.
Ja, hatten ja noch nicht abgesprochen, da waren wir überhaupt noch nicht dabei. Warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier? Das ist jetzt eine komplizierte Sache. Muss man jetzt jemanden von oben holen? Der
muss man doch keinen von oben holen.
Alice Laden,
drück doch nochmal auf Laden, Mensch.
Habe ich ja schon, jetzt bin ich bei der Playlist Laden. Achso, die ist ja noch da.
Kann man das nicht zurückspulen? Weiß ich nicht.
Doch. Wie gesagt, man kann. So, jetzt haben wir aber natürlich den Status von 18 Uhr. Oh Gott, ich bin gut, ich habe das alles im Griff. So, was weg, raus. Jetzt! Notation open.
Ja, der macht das schon dahin. Wie gesagt, die Fachtagung der DGSP, die Fachrichtung Arbeit, sehr, sehr spannendes, interessantes Thema. Das Coole war, ich war auch das erste Mal in meinem Leben in so einem Hörsaal, so wie man das so aus dem Fernsehen kennt, ich war noch nie, wie gesagt, in so einem Hörsaal. Schon witzig, so wie die Sitze da so angeordnet sind, so schräg nach oben, dass da vier Leute reinpassen. Waren ganz, ganz tolle Referenten vor Ort. Hinterher waren noch zwei Workshops, wo ich dann aber schon weg war, weil ich eigentlich gar keine Zeit hatte. Aber wie gesagt, ich wusste ja dann, dass der Jan da ist, der auch die Interviews geführt hat, die er heute auch mitgebracht hat, die wir dann auch anspielen werden und dann hinterher uns auch nochmal so ein bisschen unterhalten werden darüber. Und in der zweiten Stunde hatte ich, da geht es einfach so um den Sommer. Ja, der Sommer ist sehr, sehr schön, kann schön sein. Also für mich ist der Sommer schön. Wie sieht es bei dir aus, Jan?
Ein bisschen heiß, ein bisschen
fickrig. Bist du eher so der Sommermensch oder der Wintermensch?
Eigentlich eher der Sommermensch. Ich mag es eigentlich sehr warm, obwohl, also ich mag es, wenn ich abends durch die Straßen gehe und die Wände so strahlen die Wärme noch zurück. Das finde ich schön. Aber allerdings hat das natürlich auch seine Schattenseiten. Der Tag ist furchtbar heiß oder es ist trocken und so weiter. Das Theater, was wir jetzt zur Zeit alle haben, das ist nicht Regen und so. Das gehört alles natürlich damit zusammen und so weiter. Also es ist eine gemischte Variante so. Aber eigentlich mag ich es eher warm.
gestern so ein Bild gesehen stand da so da, alle regen sich auf, dass so 30 Grad oder 28 Grad im Schatten sind. Dann geht doch halt einfach nicht in den Schatten.
Geniale Logik.
Ja, ich meine, weißt du, wir Menschen oder gerade so wir Deutschen, wir neigen ja wirklich immer dazu zu schimpfen, ne? Und vorher schon zu wissen, wie es nicht geht. Ja? Und sicherlich sind die Zeiten sind nicht einfach und die werden aber auch nicht einfacher. Ja? Also wir denken immer, Mensch, früher war alles einfacher, aber ich glaube, früher war es anders und einfacher.
Ich war jetzt in, mein Gott, wie heißt das? Wiederstedt. Widerstedt. Oberwiederstedt. Mhm. Da hat zurzeit die Werkleitsgesellschaft so ihr Festival.
Welche Werk?
Die Werkleitsgesellschaft.
Was ist das?
Das ist eine Gesellschaft, die in Halle ansässig ist. Sie macht Kunstprojekte und zwar eben zu bestimmten Themen. Da geht es um Biederstedt, geht es jetzt hier um meinen Schatz. Und der Schatz, also das ist nun auch hier Mansfeld-Südharz und ja. Das ist nun ausgekohlt, also so eine ehemalige Bergbaulandschaft, wo es keinen Bergbau mehr gibt. Und was ist hier noch der Schatz dieser Gegend? Das ist so das Thema dessen. Mit Kunst und auch, wir hatten da eine Wanderung durch diese Gegend, etwa 4,5 Stunden. Und da bin ich mit. Und da, also ich hatte fast Kiefer abgeklappt, was dieser Bodendenkmalpfleger, der da war, alles erzählt hat. Was für Burgen es hier alles gegeben hat aus der Eisenzeit, aus der Bronzezeit, aus der Steinzeit, also was hier alles hier ist. Ja, ja. Das ist also eine sehr kulturell, historisch unheimlich reiche Gesellschaft, Landschaft, wenn man es weiß. Und das ist eben das Schlimme daran, dass viele Leute nicht mehr wissen. Und dann verlieren natürlich diese Signaturen der Landschaft ihre Sprache. Ne? Dann ist das nur noch Hügel oder sowas, man backert Dinge weg. Oder und so ein Kram, weil er doch erzählt, dass eben da, also manche so Fundstätten gut dokumentiert, oder gehen es Leute mit der Sonde drüber, ja, und alles, was irgendwie von Wert ist, von Metall ist, wird weggeräumt. Das sind eben, da wird auch Gedächtnis zerstört, also kulturelles Gedächtnis. Aber was hier ist, das ist eigentlich unglaublich, ne? Bergbautradition, das.
Ja, ja, und man darf das ja nicht verdenken, das Mansfelder Land, ist ja wirklich früher eine ganz reiche Region gewesen, ja, durch das Kupfer.
Ja. Ja, eben. Also ich weiß es aus, so, ich bin ja mal Theologe gewesen, Theologiestudent.
Was bist du?
Theologiestudent gewesen.
Okay.
Und da habe ich habe ich mich mit Herrn Luthers Zeiten beschäftigt und das waren hier eine der reichsten Gegenden, die Mansfelder Grafen und so weiter. Tja, und die Bergbauknappen, die waren so die, einerseits mit die revolutionärsten, andererseits eben auch die mit die technisch fortschrittlichsten waren, was hier alles ging. Also, wie gesagt, das ist so eine Beschäftigung damit.
Ja, ja, in der Gegend. Also Bodenschätze, wenn ich die habe, wenn ich diese Vorkommen habe und das nutze, dann werde ich reich.
Ja, auch der gewissermaßen gibt es jetzt auch noch Bodenschätze. Der Boden selber ist ein Schatz und seine kulturellen sozusagen Innerlichkeiten. Ne? Also da ist natürlich die Überlegung, was macht man jetzt damit, jetzt wo der Bergbau weg ist, wo die Wende 30 Jahre zurückliegt und so. Und da ist das Problem, wie kann man dich zusammenraffen, aus dieser Situation noch eine Chance zu ziehen. Das ist nicht einfach, aber kultureller Reichtum ist enorm.
Ja, also ich hatte mal das, ich hatte mal eine junge Kollegin ihr Praktikum gemacht, die stammt aus Hettstedt oder aus der Nähe von Hettstedt und die macht auch so Theater. Das Witzige war, die habe ich beim Fachtag der DGSB habe ich die in Magdeburg in der Uni getroffen. Wir haben schon ein paar Jahre nicht gesehen, weil sie sagt, die war mal hier und die hatte mich mal eingeladen zu so einem Bühnenstück, sehr, sehr interessant, über das Mansfelder Land, über die Entstehung. Und das war wirklich sehr, sehr, für mich sehr, sehr interessant, weil wenn man heute das Mansfelder Land sieht, ne, man denkt da jetzt noch an Elsterglanz, ja, die sind da so präsent, also viel mehr ist da jetzt nicht mehr. Ja, und da standen noch so zwei Typen, so mit Jogginganzügen. Und so eine Büchse Bier oder eine Flasche Bier Sternenburger, was weiß ich. Ich denke mir, Alter, wo bist du denn? Und ich hatte so Jeans an und so weiter. Ich dachte mir, bist du heute overdressed? Aber die gehörten zum Bühnenstück dazu. Ja, also es war auch nicht mehr Elsterglanz, aber die gehörten eben dazu. Und das fand ich eben auch wirklich so, so interessant, dass das jetzt heute schon eine sehr, sehr arme Region ist.
Ja.
Also von Industrie her, ja, das ist ja alles, meine, wenn wir die komplette Region hier sehen, ja, ob das Halle ist, ob das Bernburg ist, ob das, also der Salzlandkreis, ja, sagt ja schon der Name Salzland, ja, mit Salz hat man früher richtig Geld gemacht, macht man heute noch Geld, die Problematik ist, es ist ein Konzern, ja, es darf auch nicht mehr Bernburger Salz dran stehen, zum Beispiel, ja, Staßfurt ist so ziemlich alles tot, hat mir mal auf der Straße so einer erzählt, sagte, wissen Sie, dass wir früher eigentlich mal reich waren hier? Wir hatten 3 Puffs. Entschuldigung, wir haben nach 18 Uhr. Ich so, wie jetzt? Ja, so und so. Und das war, also das sind ja so, finde ich so, das erschließt sich jetzt so alles, ja? Also da, wo Bodenschätze sind, da ist Reichtum, ja? Man sieht das ja, in wo Öl produziert wird und man sieht ja jetzt auch gerade die Situation, von da kommt es nicht mehr, jetzt kommt es eventuell von da und das ist schon echt, also mit Bodenschätzen kannst du schon echt Geld machen und ja, also interessant, dass du da auch so unterwegs bist.
Ja, mir ging es vor allem darum, einmal die Gegend kennenzulernen, verstehst du? Also wenn man nichts weiß, kennt man nichts und was man nicht kennt, sieht man nicht.
Ja.
Und die Dinge, Anführungsstrichen, natürlich reden dann nicht zu einem und das. Ich meine, ich habe da Interviews geführt, daran wollte ich hinaus. Also wo haben wir jetzt vorhin angefangen, weiß ich nicht mehr. Deswegen. Und so, die laufen ja morgen Abend in Halle bei Radio Kovacs. Und ich meine, die kannst du auch hier verwenden. Dann, ja, weil es
gerne.
Ja, also natürlich ist das nicht mehr dann, dieses Festival geht ja bloß noch bis zum Sonntag. Aber man kann halt mit diesem einen, da geht es um Landschaftskommunikation. Ja. So, also wie Landschaften sind sozusagen Arbeitsräume von Menschen. Und wenn man wissen, wie die Landschaft geworden ist, muss man sich mit den Menschen unterhalten. Und es geht auch darum, dass die Leute ihre Landschaft wieder kennen und lesen lernen, um sich irgendwie miteinander bestens auszutauschen. Ja, was machen wir jetzt nun? Was kann man noch für Chancen entwickeln? Ne? Kann das hier eine Energielandschaft werden, zum Beispiel mit Solarzellen und. Also das sind so, das wäre eine Variante. Ja, aber also ich sag mal...
Ich finde das grauenvoll.
Ja, vielleicht können wir noch anderes machen. Ich meine, dass Leute so in denen entwickeln, wie man am besten mit der Situation jetzt umgeht. Also Chancen so entdecken, wo momentan gar keine sind.
Ja.
Das sind so Sachen, die der versucht eben anzustoßen. Da habe ich ein 17-Minuten-Interview. Wieso 17 Minuten? Also hier anderen haben die 17 Minuten. Du hast heute ein 17-Minuten-Interview geführt. Ich habe ein 17-Minuten-Interview, was sie dann gleich hören werden.
Genau.
Und dann da noch. Also.
Aber ich würde sagen, wir machen erstmal, wir haben jetzt so lange gelabert, ja?
Naja, das wollten wir heute auch.
Ja, wollten wir ja auch. Ist ja auch so. Also wir spielen heute Musik.
Ja.
Ich habe zwei CDs mitgebracht, die habe ich, ich glaube Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, Anfang des Jahres auf meiner Lieblingsinsel La Gomera geschenkt bekommen. Das Witz hier war, eine Freundin von mir, die irgendwo bei Kiel wohnt und auch lange in Berlin war, die weiß, dass sie dann mal im Winter therapeutisch in die wärmeren Klimazonen fahre. War übrigens fast 4 Jahre nicht in der Klinik. Das ist schon beachtlich.
Du, Thomas, ja?
Ich, ja. Ja.
Okay, okay.
Also, nee, ich jetzt, sonst war ich ja jedes Jahr im Winter immer so 6, 8 Wochen. War ich jetzt letzten 3,5, also 4 Jahre nicht. Und die sagte, oh Mensch, du, da ist auch ein Bekannter von uns, der Olaf Maske. Ja, ich grüße den Olaf jetzt mal. Ich weiß, der hört die erste Stunde zu, weil danach geht er nämlich zur Musikprobe mit seiner Band. Das finde ich so faszinierend. Olaf Maske und die Spontanitäter. So ein geiler Name. Und die Spontanitäter. Und der Olaf und seine Truppe da, alles durchweg tolle Menschen, die haben dort unten beim Frankie im Casa de la Musik so eine Veranstaltung durchgeführt, um halt einfach dieses Flair reinzubekommen, dieses Menschenjubeln, die wollten eine neue CD aufnehmen. Und das Witzige war, wie sagt die Andrea Rothenburg, sagt der Mensch, du, der Olaf ist da auch unten. Und ja, ich sitze da irgendwann in so einem Lokal nachmittags, trinke mein Käffchen, kommt da so ein Typ rein, wir grüßen uns, er geht weiter, kommt zurück, weil bei mir noch frei war, ist hier noch frei? Ich sage, ja, klar, setz dich hin, ja, cool und so, so mal ins Gespräch gekommen. Und erzählt so ein bisschen von Musik und so. Ich sage, sag mal, wer bist du denn? Sagt er, ich bin der Olaf. Ich sage, auch nicht Olaf Maske, oder? Sagt er, doch. Ich sage, wie geil. Und dann habe ich ihm das so erzählt, es fand er total spannend, total interessant und hat mich dann auch, wie gesagt, gleich da für diesen Abend eingeladen und sagte, Mensch, ich schenke dir mal hier so zwei CDs von uns und vielleicht hast du ja mal Bock, ein bisschen was bei dir in der Sendung zu spielen, was ich heute mache, habe den Olaf informiert, aber der ist gerade so ein bisschen... im Druck so ein bisschen, ne? Und aber wie gesagt, ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin an dich, lieber Olaf, und an deine Spontanitäter, weil ihr trefft euch ja heute spontan zu einer Musikprobe. Also die eine CD heißt Wilde Vögel, die spielen wir, da spielen wir was in der ersten Stunde. Und wie heißt die zweite,
Jan? Alles anders.
Alles anders. Ja, Jan, ich würde sagen, wir spielen den ersten Titel von dieser...
Ja, also wir machen das jetzt hier zum ersten Mal. Und auch hier der Technikmensch von hier, von Radio Harzbördewelle, sagt, er hat diese CD-Play noch nie benutzt, ja, ja, obwohl die seit 2018 so da sind. Also machen wir?
Also wir spielen das erste Lied, Sommer in der Stadt, haben wir ja.
Ja, also machen wir mal, okay?
Ja, es ist so. Sommer in der Stadt. Ich hoffe, bei euch auch. Olaf Maske und die Spontanitäter, es ist Sommer in der Stadt. Und wie angekündigt, hören wir uns jetzt das Interview, was der Jan in Magdeburg geführt hat mit der DGSP. Und dann sprechen wir drüber.
Okay. Jetzt.
Ich bin jetzt ein bisschen außerplanmäßig in Magdeburg bei der Tagung des DGSP, der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Neben mir jetzt Marc Fesker. Es geht heute um den inklusiven Arbeitsmarkt, also Leute, die mit psychischen Behinderungen in den Arbeitsmarkt bringen. Und Marc Fesker ist sozusagen Leiter der Arbeitsgruppe bei der DGSP, die sich um das Thema kümmert. Tag, Herr Fesker.
Ja, hallo.
Was machen Sie eigentlich in Ihrer Arbeitsgruppe? Wieso wurde die gegründet? Die gab es ja nicht immer.
Die Arbeitsgruppe wurde 2004 gegründet nach einer Jahrestagung der DGSP, bei der einfach nochmal deutlich wurde, dass das Thema Arbeit im Bereich der psychisch Erkrankten einfach noch stiefmütterlich behandelt wird. Und deswegen gab es den Impuls, einen Fachausschuss zu gründen, der sich speziell mit der Arbeit und beruflichen Rehabilitation für Menschen mit psychischer Erkrankung befasst.
Wie sieht denn da so Ihr Arbeitsfeld aus? Also, dass Sie das ein bisschen genauer erklären, was Sie sich da gerade mühen.
Also die Fachausschussarbeit ist ja eine ehrenamtliche Arbeit neben der eigentlichen hauptamtlichen Tätigkeit. Wir treffen uns regelmäßig als Professionelle, als auch inzwischen schon einige Psychiatrieerfahrene. Und einerseits schauen wir uns unterschiedliche Institutionen oder Angebote zur beruflichen Teilhabe an. Zum anderen diskutieren wir bestimmte Themen, Teilthemen des Oberthemas Arbeit. Dazu schreiben wir unter Stimmen auch Stellungnahmen und geben diese an den Vorstand der DGSP, dass das auch weiter politisch bearbeitet werden kann.
Diese Tag ist ja noch am Laufen, aber was ich hier mitbekommen habe, ist ein sehr, sagen wir, zwiegespaltenes Fazit bisher, was so diese Mühen angeht. Welches Fazit würden Sie so ziehen eigentlich so für Ihre Arbeit bisher?
Dass es nach wie vor schwierig ist, weil sich das System noch nicht wesentlich verändert hat und es sehr viele Barrieren gibt in dem Bereich der Arbeit und beruflichen Reha, insbesondere auch was die Durchlässigkeit angeht, wenn man von einem Angebot in ein anderes geht oder sich auch die eigene Zielsetzung verändert, dass dadurch dann umständliche neue Antragswege erforderlich sind. Also wir sind da noch nicht wirklich weiter vorangekommen.
Seit 2004?
Seit 2004, ja.
Ich meine, da sieht man, wie hartleibig diese Gesellschaft ist, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob es woanders ein bisschen anders aussieht. Wir hatten jetzt am Schluss einen Vortrag eines Soziologen, für den ich auch ein bisschen dankbar bin, weil der einfach ein Thema angestoßen hat, was mir sehr am Herzen liegt, nämlich die Janusköpfigkeit der Arbeit. Arbeit als Teil der Lösung einerseits, andererseits auch als Teil des Problems. Ich meine, das sieht so aus, als ob faktisch das Problem, an dem Sie arbeiten, schon wieder überholt ist, weil es wieder Teil des Problems geworden ist.
Ja, also gerade was den Bereich Arbeit angeht, ist es immer so, dass es wichtig ist, genau das richtige Maß zu finden. Also dass es nicht zu viel ist, weil dann macht Arbeit krank, aber auch nicht zu wenig, weil dann kann sie auch krank machen oder eben auch zu sozialen oder anderen Schwierigkeiten führen. Und das ist die große Herausforderung. In einem Gesamtarbeitsmarkt, der nicht aufnahmefreundlicher wird, sondern mehr leistungsorientiert und in dem die Anforderungen eigentlich immer eher höher werden, als dass, sage ich mal, der Arbeitsmarkt inklusiver wird.
Das ist ja für mich nur ein Teil. Ich meine, ich bin auch selbst Psychiatrie erfahren. Bin auch Ex-Interviewer Ingrid Hollmann, die ich vielleicht nochmal nachinterviewen werde. Für mich stellt sich noch ein ganz anderer Punkt dar. Diese rein funktionale sozusagen Art der Arbeit, also dass man irgendetwas ausführt und dass man sich eigentlich fragt, was mache ich da, warum mache ich das, wofür mache ich das? Also ich erlebe das etwas, was eigentlich mit zu den krankmachenden Faktoren gehört, dass man einfach nur ein, also sagen wir, bis jetzt ein Zahnrädchen ist, das ist natürlich veraltet, aber im Getriebe ist, aber niemand, der souverän, sagen wir so, über seine Arbeit mitbestimmt und nachdenken kann. Na gut, das ist mein Fall. Das ist etwas, was für mich ein krankmachender Faktor ist.
Genau, weil der Arbeitsbegriff insgesamt ja mehrere Sachen beinhaltet. Einmal diesen klassischen Erwerbsarbeitsbegriff. Das heißt also, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Da ist es häufig so, dass man sich ja nicht aussuchen kann, was man macht und möglicherweise auch ja, vielleicht Sachen macht, hinter denen man nicht so steht oder die einen vielleicht auch ja, nicht gefallen. Das andere ist Arbeit im Sinne auch von einer Selbstverwirklichung oder auch einer Beschäftigung. Eigentlich ist der Beschäftigungsbegriff da ja besser, dass man tatsächlich etwas findet, was für einen selbst und aber auch für die Gesellschaft einen Sinn stiftet. Und das ist noch nicht deckungsgleich. Politik redet häufig bei Arbeit über den Erwerbsarbeitsbegriff, während, sage ich mal, die Sozialpsychiatrie natürlich auch versucht, sozusagen diesen Arbeit und Beschäftigung auch als sinnhaftes Gestalten, also diesen Begriff auch versucht zu füllen mit Inhalten.
Das ist ja ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederhole, aber wo würden Sie sich da jetzt beschreiben? Mir kam das ein bisschen vor, als ob Sie sich auch selbst in einer Tretmühle befinden, Leuten erstmal etwas klar zu machen, was sie noch gar nicht begriffen haben, dass eben auch für psychisch Betroffene, sage ich mal, krank ist ein blöder Begriff, Arbeit vielleicht ein wichtiger Teil ist, dass sie sich in der Gesellschaft integrieren können. Andererseits ist mein Punkt eben auch, dass solche Leute oftmals Erfahrungen gemacht haben, die, sagen wir, ungewöhnlich sind für Normalmenschen und dass es auch verheerend ist für sie, das plötzlich dann im Arbeitsmarkt ausklammern zu müssen, statt es eben einzubringen.
Ja, das ist sicher in jedem individuellen Einzelfall wichtig zu gucken, was sind die Vorerfahrungen, was sind die Ziele, die jeder für sich hat und darauf sozusagen auch die Leistungen dann abzustimmen. Und das geht eben in diesem System im Moment nur begrenzt.
Also mein Problem ist so, man hat einen zu sehr begrenzten Arbeitsbegriff vielleicht, der immer noch vorherrscht.
Ja genau, das trifft es.
Und jetzt mal zum Abschluss eine Prognose von Ihnen. Also das sind natürlich extrem dicke Bretter und nicht nur Bretter aus normalen, sondern Eisenholz fast schon. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird das weitergehen, dass sich mal der Arbeitsbegriff an sich ändert? Ich muss Sie einfach fragen, ich brauche das so, damit wir ja mal zum Ergebnis kommen.
Ja, der wird sich laufend ändern. Da hat man ja eben auch in dem Vortrag gehört, in dem soziologischen Vortrag, dass er natürlich auch mit der Art der industriellen und sonstigen gesellschaftlichen Produktion zusammenhängt. Insofern wird sich auch der Arbeitsbegriff immer ändern. Die Generationen haben unterschiedliche Anforderungen. Worauf sie abzielen, ist ja die Frage, wann gibt es vielleicht einen Arbeitsmarkt, der den Raum auch für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen oder Grenzerfahrungen da öffnet. Ich glaube, das dauert noch Jahrzehnte.
Ja, da danke ich Ihnen. Das ist jetzt keine besonders optimistische Prognose, aber was will man jetzt erzählen? Also ich meine, das ist der Status quo ante. Ja? Und Ihr Fazit in der heutigen Tagung bisher?
Spannend, weil es auch schon genau diese Vielfältigkeit des Themas wiedergegeben hat.
Danke. So, und jetzt habe ich hier auch noch eine liebe alte Bekannte getroffen, hier in Magdeburg, Ingrid Heumann. Mit dir habe ich ja schon viele früher zu tun gehabt, bei Versuch in Halle einen Ex-In-Kurs zu organisieren, zusammengearbeitet. Du hast dich da sehr dahinter geklemmt. Also ich hatte eben das Thema inkludierte Arbeit mit Herrn Feske. Also ich finde es ja verheerend, dass wir Erfahrungen machen, die so anderen Leuten fremd sind. Und dann, wenn es um Arbeit geht, dürfen wir das alles wieder vergessen und dürfen wieder funktionieren, wäre nichts gewesen. Du hast ja nun einen sehr langen Weg hinter dir, Ingrid Heumann. Partei, bitte, wenn ich dir sage, erzähl mal ein bisschen was von deinem Werdegang, bis du jetzt hier angekommen bist. Ich habe dich heute hier als eine Genesisbegleiterin, also Erfahrene, hier getroffen. Da bist du ja irgendwo angekommen, beneide ich dich erstmal.
Also ja, inzwischen bin ich wieder zurück auf den Arbeitsmarkt und arbeite jetzt als Genesungsbegleiterin in einer Klinik. Aber ja, die Werdegang fing ungefähr 2002, 2004 an, wenn ich immer wieder so krank wurde. 2004 war es dann auch nicht mehr zurück zur Arbeit. Da folgte dann irgendwann auch Berentung. ohne dass ich je einen Integrationsfachdienst oder so gesehen hatte. Also Unterstützung zur Rettung der Arbeitsplatz hat es nicht wirklich gegeben. Es hatte wieder Eingliederung gegeben, aber das war eigentlich nur, dass ich stufenweise mit der Stunde zurückging. Aber weiter wurde auch gar nicht geschaut, was braucht es, damit es gut läuft an der Arbeit. Also da sind schon einige Sachen eigentlich ganz schief gelaufen. Wie gesagt, dann kam ich in Rente. Und während dass ich in Rente war, habe ich ein paar Mal versucht, auch Teilhabe am Arbeitsleben zu bekommen. Das wurde immer wieder abgewiesen mit, ich wäre nicht länger als nur vorübergehend fähig, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Das war die Begründung. Für mich war ganz klar, Werkstatt passt nicht zu mir. Damals gab es noch zu wenig andere Angebote. Und letztendlich bin ich dann über ehrenamtliche Arbeit, Interessevertretung in Sachsen-Anhalt und dann auch der Ex-In-Kurs gemacht und versucht, der Ex-In-Trainer-Kurs und dann als Trainerin ein Stück weg Honorararbeit gemacht, die Kurs in Sachsen-Anhalt aufgebaut und so eigentlich mich selber für den allgemeinen Arbeitsmarkt trainiert, sag ich mal, und auch viel Arbeitserfahrung gesammelt. Und dann hatte ich einfach das Glück, dass etwa ein halbes Jahr, nachdem die Ex-In-Kurs in Halle zu Ende war, ich auf eine Stellenbeschreibung gestoßen bin, wo ein Mitarbeiter in ein europäisches Projekt zum Entwicklung eines Bildungsangebots für Psychiatrieerfahrene gesucht wurde, jemanden mit Erfahrungen, also eine Ex-In-Ausbildung, möglichst auch eine Trainerausbildung. Dadurch, dass es ein europäisches Projekt war, Englischsprache, ich hatte in England gewohnt, da hat dann einfach vieles gepasst. Und da bei einem Arbeitgeber, die auch recht viel seelisch behindert in allerlei Formen, vom Kontrakt, vom Minijob bis zum Teilzeit und beschäftigt, dass ich da Fuß in den Arbeitsmarkt mit einem befristeten Vertrag gefasst habe. Dann habe ich irgendwann den Wechsel gemacht zu EE2B, weil ich gehofft hatte, da etwas längerfristig beschäftigt zu werden.
Was heißt das?
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle. Auch da mit meinen Erfahrungen zu arbeiten. Leider gab es da auch immer wieder Probleme. Also ich,
Merseburg war das?
Zum Teil in Merseburg, zum Teil später auch in Bayern. Ich möchte hier keinen Arbeitgeber nennen. Das
wusste ich auch nicht. Es gibt mir nur so dann zeigen, wie läuft da sowas ab, ja, was wir als Thema hatten.
Aber das lief leider, ja, für mich war das gesundheitlich, waren das einfach nicht die richtigen Stellen. Die Rahmenbedingungen haben nicht ganz gestimmt, vor allem das Arbeitsklima nicht, das Miteinander nicht. Dann bin ich von der ergänzenden unabhängigen Teilhabebereitungsstelle gewechselt zu einem Landkreis, wo ich als Genesungsbegleiter gearbeitet habe. Auch da hat es so teammäßig nicht so richtig geklappt. Und jetzt bin ich noch in Probezeit in einer Klinik. Also ja, ich habe verschiedene Sachen durch und weiß, wie schwierig es ist, die passenden Rahmenbedingungen auch und das passende Arbeitsklima und all die, dass die Stelle tatsächlich auch gut zu einem selber passt, dieses Nische am Arbeitsmarkt, wo man die Arbeit wirklich gut genießen kann, ohne dass sie einen belastet, wie schwer das zu finden sein kann. Also, und ich muss einfach sagen, der Rententräger war gar keine Unterstützung. Mit dem Arbeitsamt habe ich etwas positivere Erfahrungen, aber auch nicht nur positive Erfahrungen. Es ist, wie es ist. Da ist einfach noch viel zu verändern.
Welche Klinik du jetzt gerade, also, da willst du gar nicht den Namen nennen. Ist hier in Sachsen-Anhalt, denke ich mal, ja?
Nein, es ist nicht in Sachsen-Anhalt, so viel will ich verraten, aber ich bin in Probezeit. Ich bin jetzt als Referentin, aber nicht als in Name der Klinik. Also das ist völlig unabhängig von meiner Arbeit und darum möchte ich das auch gerade nicht, die Namen nicht erwähnen. Also das
ist ja okay, aber kannst du schon ein bisschen was von deinem Alltag als Genesungsbegleiterin einer Klinik erzählen, wie das abläuft? Nur, dass man weiß, was du da machst etwa, ganz grob.
Also ich bin da 3 Tage der Woche auf einer Therapiestation und das ist also auch nicht so ganz üblich. Ich bin 1 Tag auf einer Akutstation, da ist es etwas mehr üblich, was ich da mache. Ich biete unter anderem eine Skillskofferrunde an für Menschen, die mit hoher Anspannung zu tun haben. Ich biete eine Genussgruppe an für Menschen, die eher so depressiv und ängstlich sind. Das so auf der Akutstation, auf der Therapiestation bitte ich, keine Traumatherapie, aber Therapiestation bitte ich unter anderem eine Achtsamkeitsgruppe an. Ich biete Einzelgespräche an, ich bin Co-Therapeutin in einige der Gruppen. Ja, es ist sehr unterschiedlich und es hängt einfach tatsächlich auch, was man genau als Genesungsbegleiter macht, ist sehr verschieden, abhängig von das Einsatzgebiet. Also in der Landkreis war es auch viel Einzelgesprächen und so. Das Wichtigste aber bei dieser ganzen Genesungsbegleitung ist, dass wir darauf fokussieren. Wir helfen mit unserem Erfahrungswissen weiter. Wir zeigen auf, dass es Wege gibt, wo man wieder ein qualitativ schönes Leben führen kann, ja, dass eine psychische Erkrankung nicht das Ende der Welt ist, so, dass es auch vieles gibt, was man selber machen kann oder wo man selber aktiv werden kann, dass es nicht nur in Hände von der Psychiater und unterstützende Hilfsangebote liegt, es gibt auch sehr viel, was man selber machen kann. Und vor allem ist natürlich auch immer das Anliegen, die Leute möglichst in die Selbstbestimmung zu bringen.
Ja, ich bin ja fast erstaunt, also klar habe ich auch psychiatrische Erfahrungen, also das setzen wir hier nicht zusammen, aber dann so Achtsamkeitstraining und Geschmackstraining, also Genusstraining, da musst du ja auch damit ziemlich Erfahrung mit dir gemacht haben, dass du das so anwenden kannst. Also mir fehlt das ein Stück weit. Also ich habe mir gerade überlegt, wenn ich so etwas machen würde wie du, das ist ja auch für mich ein Wunsch, ja, womit könnte ich denn da dienen? Das ist immer ein bisschen bei mir ein Rätsel. Darf man deine Diagnose nennen? Also weil es wäre vielleicht für Leute, die es hören, mal wichtig, also mit welchem Background du arbeitest, das ist ja ein Arbeitsmaterial, Arbeitserfahrung, ne?
Ja, gar kein Problem. Also auf Hochzeiten meinen Diagnoseleben, sage ich jetzt mal, inzwischen bin ich einige losgeworden, es ist tatsächlich möglich, auch noch Diagnose loszuwerden, hatte ich eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, Hauptmerkmal Borderline, ein Verdacht auf bipolare Störung, ich hatte rezidivierende Depressionen mit Angst gemischt, stand in meiner Diagnosenliste, also für mich waren die Depressionen und die Ängste ganz klar Folgen von den Schwierigkeiten, die ich aufgrund meiner Persönlichkeitsstörungen hatte. Ich habe viel Therapie gemacht, um damit fertig zu werden. Und weil du das jetzt so mit der Genussgruppe gesagt hast, ich hatte tatsächlich in einer von meinen 3 Therapien, ich habe inzwischen 3 Therapien durch, hatte ich Genusstraining. Insofern war mir das nicht fremd. Und es hat auch eine Übergabe gegeben. Ursprünglich wurde die von Pflegepersonal gemacht. Jetzt mache ich das. Aber natürlich, ich mache es nicht genau so, wie die Pflege es gemacht hat. Ich mache es gerade auch wieder mit diesem, ich weiß, wo es mir geholfen hat, Haltung. Und das ist einfach das, was man auf das Pflegepersonal oft vorne hat.
Ja, klar, das könnte niemand anders. Das muss ein Erfahrener machen, der es selber kennt.
Die Pflege kann es machen, aber sie macht es anders. Also das ist,
sie kennt deinen Hintergrund nicht. Er hat sich erlebt. Das ist das, was es bedeuten kann. Gut, ja, hast du erwähnt, von 2008 ging es los, glaube ich, wurde versucht, das auf die Hinterbeine zu stellen. Jetzt haben wir 2023.
Also 2002 war ich schon mal erkrankt und so und in einem Reha-Ding ist gewesen. 2004 wurde ich dann endgültig krankgeschrieben. Ich würde sagen, meine richtige Bewältigungsreise, die ging so 2006, 2007 los, als dann auch die Berentung durch war. Und ich in die Interessenvertretung geraten bin und ich war 2017, habe ich dann wieder meine erste Arbeit wieder, Arbeitsplatz auf der allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden. Also ein 10-jähriger Weg war das schon, wie mit Therapie und sehr viel Selbstreflexion üben, was ich in der Therapie gelernt habe. Also da war ganz viel auch, ja, harte Arbeit damit involviert. Also man muss sich ranmachen, man muss sich mit unangenehmen Erkenntnissen auseinandersetzen und so weiter. Aber Veränderung ist möglich. Und das finde ich, das sollte man sich immer vor Augen halten. Wenn man es wirklich will, dann ist Veränderung möglich. Andere können dabei unterstützen. Aber wenn man selber nicht will, dann kann nichts passieren. Also da bin ich von überzeugt, gegen den Willen geht das nicht. Recovery, wie wir das so schön nennen, das ist etwas, da muss man selber eine aktive Rolle spielen und bereit sein, auch selber Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen. Und dazu möchte ich jeder Zuhörer ermutigen.
Danke, Ingrid. Wunderbares Schlusswort. Jetzt haben wir es auch 1:30. Jetzt gehen die Workshops los. Gut, machen wir uns auf den Weg. Danke.
Ja, das waren jetzt 17 Minuten erstmal DGSP Kongress oder besser gesagt Veranstaltung aus dem Bereich Arbeit und dann nochmal ein schönes Lied von dem Olaf Maske und den Spontanitätern mit dem Titel Unser Land. Irgendwie so hat mich das jetzt nochmal so ein bisschen an Tonsteine Scherben, also dieses Revolutionäre, auch die Stimme dazu, das ist lieber Olaf, das ist Respekt, also, ne? Das ist also, die durften früher auch in der DDR gespielt werden, Tonsteine Scherben, und fand ich immer ganz gut, wenn ich meine Cousine in der Nähe der ehemaligen Grenze besucht habe und wir dann das Wochenende zur Disco gegangen sind. Also im Landesinneren hat man das, glaube ich, eher weniger gespielt, aber da so im Grenzbereich wurde schon das für Propagandazwecke genutzt. Ja, sprechen wir nochmal kurz über diesen Fachvortrag der DGSB Arbeit. Ich weiß nicht, Jan, wie siehst du das?
Naja, also als ich da war, ich habe mich erstmal wohlgefühlt, als ich dort diesen Tagungsraum reinkam. Die Leute, die da saßen, waren irgendwie ein bisschen mein Typ. Aber
inhaltlich,
naja. Ich meine, ich glaube, dass die Interviews, die ich geführt habe, hat er so ziemlich wiedergegeben und da ist nichts weiter darüber hinausgegangen. Also das ist so. Also man hat sich so beklagt, was geht nicht, und man kommt nicht richtig voran und es ist alles sehr schwierig und so weiter. Das ist das Anfangsinterview, was ich hatte, da hat das nochmal so deutlich gemacht. Also man, ja, so das Blöde ist ja, dass Leute wie uns, wie wir, Erfahrung wegstecken dürfen, dann wieder funktionieren, das wäre nichts gewesen. Und dann eben nochmal Ingrid hinterher, die dann eben, wie es mir trotzdem geht, mit Leuten, die Erfahrung haben und wie schwer das ist. Also ich muss gestehen, es ist nichts, kein Beitrag, den ich da gehört habe, ist wirklich darüber hinausgegangen. Ne?
Mhm. Wie gesagt, das ist ein komplexes Feld, finde ich. Sicherlich von unterschiedlichen Akteuren aus unterschiedlicher Sichtweise betrachtet. Also wie gesagt, die beiden Referenten, die ich miterlebt habe, ich weiß nicht, kam ja ein bisschen später. Das war einfach einmal der Herr, der das Thema, glaube ich, Herr Philipp war das, der das Thema Recht machte, und dann der Soziologe, ich habe den Namen nicht mehr auf dem Schirm.
Dr. Carsten Detka war das, ja.
Ah ja, der hat das auch sehr, sehr gut rübergebracht. Also
ja,
fand ich,
das hat er.
Der hatte eine geile Bühnenshow, muss ich sagen. Und ich sag mal, da hat man ja so als Psychiatrieerfahrener, als Außenstehender, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja auch mit da mal so die unterschiedlichen Sichtweisen, wie das betrachtet wird, wie das, ich nenne es jetzt mal mit meinen Worten, wie das alles so ein bisschen hingehalten wird, wie das alles so ein bisschen irgendwie so. In Deutschland ist so das Phänomen, es muss erst perfekt sein, um loslegen zu können. Ja, das ist überhaupt nicht meins. Meine Devise ist, lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert.
Ja, das haben wir heute auch gehabt. Ja,
ja, und ich sag mal so, es ist, ich glaube, wir müssen das Wort Arbeit oder diesen Begriff, den wir darunter verstehen, müssen wir irgendwie anders definieren.
Ja, das ist mein.
Ja, wir definieren ja Arbeit als 40-Stunden-Woche plus. Ja, so, jetzt ist natürlich jemand, der, sag ich jetzt mal, eine psychische Erkrankung oder eine seelische oder was weiß ich auch immer, oder körperlich eine Einschränkung hat, ist da natürlich, sag ich jetzt mal, ein bisschen erstmal außen vor. Aber der kann halt einfach diese Zeit nicht mehr durchhalten, und darum geht es auch gar nicht. Aber was ich wichtig finde, ist nicht der Begriff Arbeit ist wichtig, sondern eine sinnvolle Beschäftigung ist wichtig, etwas zu leisten. Ja, und nicht, dass dahinter ist eine 40-Stunden-Woche und die Brücke und die Maßnahme, weil wenn du mal aus so einer längeren Krankheitsgeschichte rauskommst, ja, du dich da reingefuchst hast. Sicherlich gibt es attraktive Förderungen teilweise für die Arbeitgeber, aber ich war selber mal Arbeitgeber. Du hast ja einen riesen Mehraufwand, ja, wenn man das von der Seite mal sieht. Und ich finde, wenn man aus diesem System rauskommt, in ein Arbeitsleben reinkommt und man stellt fest, es ist doch nicht, dann wieder zurückzukommen, dass du dann auch nahtlos dann Geld bekommst. Ja, das ist nämlich in Deutschland gar nicht so einfach. Ja, und das ist das, was ich so ein bisschen bemängle. Und wir haben ja jetzt auch gerade gleich schon die erste Stunde geschafft. Ich denke mal, wir machen dann in der zweiten Stunde mal noch. Ich habe da noch so ein bisschen was dazu anzumerken. Und ich würde halt einfach mal sagen, dass wir da so ein bisschen, nicht, dass das hinten runterfällt. In der zweiten Stunde haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit dafür, dass wir da halt einfach noch mal ganz kurz in die Diskussion kommen. Ich würde jetzt halt einfach mal schauen, dass wir das so schön entspannt jetzt hier rausfäden lassen, die erste Stunde, und dann...
Ja, wir haben noch eine halbe Minute, die wir noch füllen können. Das ist...
Heute meine Hennpin mit.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, jetzt sind wir wieder auf Sendung, und die erste Stunde haben wir heute geschafft. Die letzte Sendung vor der Sommerpause. Ich freue mich schon eine Stunde noch und dann noch einen Besuchstermin mit dem Landespsychiatrieausschuss, mit der Besuchskommission, und dann dann der Sommer, dem steht dann nichts mehr im Wege. Und wie gesagt, wir haben noch eine Stunde und dann geht es raus wieder an die frische Luft. Das sollte man, darf man genießen. Genießt den Sommer. Mit dem Augenzwinkern den Klimawandel. Ich freue mich, wenn es warm ist. Das ist aber nur meine persönliche Meinung dazu. Ja, ich würde jetzt da gern noch mal zurückkommen zu dieser doch sehr komplexen Situation. Ich bin ja auch seit zig Jahren in gewissen Gremien, und es wird immer diskutiert und es wird immer irgendwie, und deswegen ja vorhin auch in der ersten Stunde noch meine Aussage: In Deutschland muss meines Erachtens immer irgendwie alles erst hieb- und stichfest sein, perfekt sein, um loszulegen. Und dann passiert das, was du, Jan, im Interview erfahren hast, dass dann gewisse Dinge schon wieder überholt sind. Und so kommt man eigentlich gar nicht wirklich dahin, wo man hin möchte, nämlich die Menschen dahin zu bringen, in eine sinnvolle Aufgabe, in eine sinnvolle Beschäftigung. Das kann man auch Arbeit nennen, aber man sollte meines Erachtens Arbeit anders definieren.
Ja, da rennen Sie bei mir offene Türen ein. Also ich finde auch, dass Arbeit anders definiert gehört. Was wir hier machen, ist auch Arbeit übrigens. Ja,
ja. Ja.
Genau. Und auch wenn wir so Leute mit Problemen und dergleichen so versuchen, Informationen zukommen zu lassen, die mit
ja,
ihnen...
Wir haben ja keine Probleme.
Aber wir haben keine Probleme?
Nein. Hast du Probleme?
Ja, wenn du es so siehst.
Nein, wir nennen das immer bloß Probleme. Ne? Es ist ja kein Problem, es sind ja Herausforderungen.
Na gut, okay, also mit solchen Herausforderungen, wie wir sie haben, mit Informationen zu versorgen und so, dass sie mit den Herausforderungen besser klarkommen können. Und Leute, die diese Herausforderungen so nicht haben, mit Informationen zu versorgen, was es eben für Herausforderungen gibt, die eventuell bei ihnen auch noch im Dunkeln schlummern. Also wir sind ja, ich glaube, wir sind alle nicht anders, nur wir sind hier dasselbe in anderer Art. So, und das ist so, deswegen sollten auch sogenannte Leute ohne Herausforderungen oder Probleme, wie man es nennen will, auch über solche Sachen Bescheid wissen, weil wer weiß, was da alles noch losgeht. Und ich meine, es gibt einen schönen Satz, der hieß, der Mensch kann vielleicht tun, was er will, kann aber auch wollen, was er will. Mhm. Und ich glaube, jemand, der so Herausforderungen hat, wie du es sagst, der hat eher eine Ahnung davon, wie die Antwort aussieht. Ja. Und also das Thema freier Wille, das wird ja viel diskutiert jetzt, dass es das so gar nicht gibt und eventuell und
ich kann mich doch nur so ist doch die Menschheit entstanden. Ja, also wie gesagt, nach wie vor es ist meine Einstellung so, in der Urgesellschaft hat es noch funktioniert. Ja? Da kommen die Leute immer, ja, willst du in der Höhle wohnen? Darum geht es ja gar nicht. Es geht halt einfach um das Miteinander. Ja? Jeder bringt das ein, was er vermag zu können. Ja? Und ich kann doch nicht von jemandem, der, sage ich jetzt mal, vielleicht 3 Kilometer laufen kann und dann 14 Tage im Sauerstoffzelt liegen muss, kann ich doch nicht verlangen, dass er 3000 Meter läuft, ja, sondern früher waren die kräftig und die sind halt einfach los, das Mammutjagen oder was ich auch immer, und die anderen, das waren die Sammler, ja, die halt einfach dann einfach entspannt irgendwo an irgendwelchen Knospen gerochen und geknabbert haben und man hat sich um die Kinder gekümmert. Wir hatten ja mal alles. Wir vernichten ja bloß alles.
Ja, da muss man aber eins dazu sagen. Ich meine, du hast solche Gruppen heute auch noch auf dem Andaman. Die lassen keinen mehr rein. Also wenn irgendeiner auftaucht, die nehmen sofort einen Speer und machen die nieder, weil die wollen nichts von dem Außen wissen. Und das ist eben auch so ein Problemchen von solchen Gruppierungen, die so sich in ihre Nische eingefügt haben. Mir sagte dieser, wie gesagt, ich habe ja vorhin von Widerstedt, Quatsch,
ja.
Wo Widerstedt ja gesprochen, der Mensch, der da diese Wanderung geleitet hat, der meinte, naja, je weiter die Leute gucken, desto mehr geht die Kompetenz für den Nahraum verloren, desto weniger, weniger können Leute differenzieren. Das mag stimmen, aber wenn Leute nur auf den Nahraum fixiert sind, dann kommt nur was von außen, was denn dann? Ich meine, wir haben ja nicht umsonst uns diese Veränderung so von Land gezogen. Es war ja nicht so der böse Wille, wir hauen jetzt, alles funktioniert und das ist zu viel, sondern ihr macht alles kaputt. Nee, ich glaube tatsächlich, dass das nur in einem kleinen Rahmen funktioniert hat, mehr oder weniger. Es gab Tod, es gab auch Not, es gab, also so glatt ist das alles nicht gelaufen, verstehst du? Also das ist...
Ja, aber ich finde schon, jetzt entstehen Grüppchen, weil die sich, sag ich mal, von dem System abkoppeln, ja, aber wenn eine Gesellschaft, wenn eine Welt funktioniert, wo jeder das einbringt, was er kann, sei es körperlich, sei es physisch, sei es psychisch, dann ist es doch vollkommen in Ordnung, dann wird es doch im Endeffekt unterm Strich aus rund, ja, das andere sind doch alles nur sag ich mal, Reaktionen darauf, dass das so nicht menschlich funktioniert, ja?
Ja, das, ich meine, ich weiß nicht, was du an diese Gesellschaft erwartest. Thomas, wir sind immer noch inmitten der Evolution.
Ich erwarte Menschlichkeit. Ich erwarte einfach Augenhöhe. Ich erwarte, wir beide müssen heute ja nicht sitzen. Ja, wir sind beide raus aus dem System. Wir machen das, wir suchen uns das, weil uns das Spaß macht, weil wir den Sinn drin sehen, Menschen zu informieren, Menschen aufzuklären. Und Gott sei Dank gibt es ja da dann... Für uns halt diese Möglichkeit, das in einem offenen Kanal, Fernsehbereich oder in einem Bürgermedium, also Radio, zu machen, weil hier machen Bürgerinnen und Bürger Radio oder beziehungsweise in den Fernsehstationen der offenen Kanäle Fernseh. Das sind Nischenprodukte, das sind Dinge, die nicht im Mainstream sind, sondern halt einfach so für Menschen, die halt einfach in diesen Mainstream-Medien zu kurz kommen. Und ich finde das so wertvoll. Und ich sag mal so, ich weiß nicht, wie du deinen Lebensunterhalt streitest und bekommst. Ich sag immer, momentan, meine Rente ist noch nicht durch, aber ich bekomme, wie heißt das jetzt, Bürgergeld. Und ich sag, okay, dankeschön. Ich werde ja bezahlt, du wirst ja auch bezahlt.
Nee, wir sind auch bezahlt.
Wir sind ja quasi bezahlt und wir geben jetzt einfach von uns heraus, von uns geben wir ein Stück zurück.
Naja, diese Gesellschaft,
so wie sie ist. So sehe ich das.
Ja, natürlich.
Das ist meine Einstellung dazu und ich finde, das ist jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne Arbeit. Als solches, ja, dass ich einen Arbeitsvertrag habe und dies und jenes, weil oft genug sagen Leute zu mir, spinnst du, machst du für Lau, für Umme, ich lebe ja, ich werde ja irgendwo bezahlt, aber ich würde durchdrehen, wenn ich nichts machen würde.
Das geht mir doch ähnlich und ich meine, das ist auch kein normaler Zustand, also was heißt, für die Verhältnisse schon normal, aber kaum ein brauchbarer Zustand, dass wir beide sozusagen außen vor hängen, statt eben mittendrin zu sein, weil wir haben Erfahrungen gemacht, die anderen fehlen, aber die anderen auch betreffen, denke ich mal. Und das ist so, deswegen sitzen wir auch hier, glaube ich, um das dann den Leuten klar zu machen, weil etwas dieser Gesellschaft fehlt.
Ja, und wie gesagt, jetzt nochmal zu dieser Arbeitsgeschichte zurückzukommen. Da qualmt dir ja nach so einem halben Tag da die Birne, also mir zumindest, ja?
Ja, das ist, ja.
Weil ich da einfach sage, Leute, könnt ihr nicht einfach mal irgendwo anfangen? Ja, da wird alles, es ist ja nicht nur in dem Bereich, ja, sondern ich sag mal, wir haben, auf der einen Seite den freien Arbeitsmarkt, ne? Da finde ich, müsste man eine Möglichkeit schaffen, dass man sich einfach ausprobieren kann, damit derjenige, der es probieren möchte, in welchem Rahmen auch immer, sicherlich gibt es sowas mit Eingliederung und dies und jenes, aber das ist einfach irgendwie so vorgefertigt. Es müsste meines Erachtens irgendwas geben, wo man einfach sagt, ich fühle mich jetzt so weit, vielleicht 10 Stunden die Woche zu arbeiten. Ich würde gerne das und das machen. Und ich komme jetzt zu einem Arbeitgeber im freien Arbeitsmarkt und sage, Mensch, ich würde dir was machen und der müsste die Möglichkeit haben, ja, komm vorbei hier, wir melden das an und wenn du nach 3 Tagen sagst, oder bist fertig und bist kaputt, das kann ja auch passieren. Ja? Die Menschen setzen sich ja, das stelle ich immer wieder fest, immer unter Druck, ich muss arbeiten, sonst bin ich nichts wert. Das ist Quatsch, das ist vollkommen Quatsch. Ja? Sei doch mal 3-4 Jahre irgendwo in der Versenkung, was ja nicht gerade ungewöhnlich ist in dem Bereich. Und jetzt sollst du wieder auf einmal 60%, 80%, 100% innerhalb von 4 Wochen geben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. So, und da müsste es meines Erachtens irgendwas geschaffen werden, wo man einfach sagt, wo keiner Bauchschmerzen mit hat. Wo auch keiner, wo man einfach auch sagt, okay, ich habe es jetzt probiert, es ist nicht meins oder ich schaffe es nicht und der Arbeitgeber, da werden Gesetze gemacht, Arbeitsschutzgesetze und sicherlich braucht jemand, der sein gewisses Arbeitspensum da macht, darf von der Sozialauswahl nicht als erster rausfallen, nur weil er jetzt eine Erkrankung oder eine Behinderung hat, ja, oder einen Grad der Behinderung. So, das ist klar. Aber ich muss trotzdem als Gesetzgeber eine Möglichkeit schaffen für beide Seiten zu sagen, hey, ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert, deswegen bin ich kein schlechter Mensch. Und der Arbeitgeber muss sagen, ich habe dem eine Chance gegeben, aber der schafft jetzt vielleicht keine 10 Stunden, sondern aber so 3 Stunden die Woche. Für 3 Stunden würde ich, weißt du, so diese Flexibilität fehlt mir. Ja, so. Ist es halt einfach, wir hatten den Tag Frühjahrstagung vom Landespsychiatrieausschuss aus und da ging es dann halt auch um eine Themenfindung für die Herbst- und Frühjahrssitzung, also für die nächste Herbstsitzung und dann für die nächste Frühjahrssitzung. Und da ging es halt einfach eben auch um die Thematik Wiedereingliederung, Arbeitsmarkt und. Ne? Und da sagte der eine Kollege, der in diesem Hilfebereich auch arbeitet, sagte, ja, also die Werkstätten kommen mir immer vor, als wäre es Gelddruckmaschinen für das jeweilige Unternehmen, wer auch immer das ist. Und mir gegenüber saß jemand, der in dem Bereich arbeitet. Und ich habe noch niemals so einen Gesichtsausdruck bei diesen Menschen gesehen. also ein Gesichtsausdruck der Empörung, des Unverständnisses. So prallten da beide Meinungen da so ein bisschen aufeinander. Das darf auch sein, das ist auch gut so. Ich weiß, die haben sich heute nochmal zusammen telefoniert, und um darüber einfach auch zu reden. Sicherlich wird es immer irgendwo jemanden geben, der das ausnutzt. Ja. Aber man muss immer, glaube ich, beide Seiten betrachten. Ja. Weil für viele Menschen, wir besuchen ja auch solche Einrichtungen, für viele Menschen ist es halt einfach eine Struktur, früh abgeholt zu werden, mit dem Bus dahin zu kommen, da 6 Stunden irgendwie Alufolie einwickeln oder irgendwelche. Letztens hatten wir irgendwelche für eine Installationsfirma, die haben dann da irgendwelche Schrauben und Kappen in irgendeine Tüten gepackt. Das mag jetzt für jemand Außenstehendes nicht sinnvoll sein. Es muss aber irgendwo gemacht werden. Und das ist sicherlich auch ein Kostenfaktor, weil es muss in der Tüte drin sein, laut DIN-Vorschrift. Und es muss, was, jeder bestimmt ja da irgendwie was. Und das sieht von außen nicht schön aus. Und wenn man letztendlich sieht, was es da so für einen Satz halt gibt für diese Menschen in diesen Werkstätten und was sie noch für so eine Prämie bekommen. Aber letztendlich darf man auch nicht vergessen, für die ist das eine Struktur. Jetzt nimm die einfach mal raus, jetzt drängle den mal irgendwo hin und er sagt, jawohl, da bin ich was Besseres, und er kommt da hin und geht komplett unter. Das ist auch scheiße.
Das brauchst du alles mir nicht sagen. Ich meine, wie gesagt, ich habe ja vorhin von Uwe Widerstedt gesprochen. Ich meine, da gibt es auch dieser Mensch, der ist auch im Oderbruch tätig. Und die haben das geschafft, irgendwie die Gemeinden, meine Heimat, um ein Museum im Oderbruch, da gibt es auch eine Webseite dazu, die habe ich jetzt im Kopf, zu gruppieren und da versuchen, andere Ansätze zu fahren. Aber der hat genau dasselbe Thema wie du. Genau dasselbe Problem. Und ja, die Frage ist, wie will man es machen? Ich glaube, solche gesetzlichen Vorgaben sind ja nicht umsonst da, weil wenn keine da sind, macht jeder, wie er denkt, und das ist eben nicht nur schwarze Schafe, sondern ich denke mal, die setzen sich dann auch durch, da gibt es dann Hauen und Stechen.
Es soll gesetzliche Vorschriften geben, aber es soll nicht diesen Perfektionismus geben, es soll diese Flexibilität geben. Diese einfache Flexibilität, wo man einfach sagt, das ist jetzt nicht der Mensch, der jetzt einfach irgendwo ganz normal seine 40 Stunden arbeiten geht oder 42,
ja, das ist
38.
Klar.
So. Vorschriften, ja, aber die Möglichkeit, die Flexibilität für denjenigen, der sich ausprobieren möchte, und für denjenigen, der ihm die Möglichkeit gibt. Und da finde ich, das sollte flexibler gestaltet werden, dass da hinterher keiner Bauchschmerzen hat. Weder derjenige, der es probiert, noch der Arbeitgeber, dass der sagt, weil wenn ich dem vorschreibe, dass er den jetzt 3 Jahre behalten muss, dann probiert er das erst gar nicht, weil der weiß ja gar nicht, was er da kriegt. Ja, und da, das ist meine Meinung, da sollte mehr Flexibilität reinkommen.
Das kannst du ja gerne sehen. Ich glaube bloß, uns fehlen momentan die Rahmenbedingungen, die können wir nicht schaffen. Also momentan sitzt man hier in einer Art Falle, meiner Meinung nach. Wenn du sowas versuchst, dann hast du sofort die Geier am Hals.
Welche Geier denn?
Keine Ahnung, irgendwelche Leute, die da meinen, ach ja, nur für ein paar Nasse, dann mache ich da irgendwas mit.
Nein, die sollen doch ihre, was weiß ich, Mindestlohn bekommen. Ja, aber Naja. Das soll doch alles festgelegt sein. Ja? Wenn ich immer dieses Wort Rahmenbedingungen höre, dann brauche ich 3 Jahre, 4 Jahre, bis ich die Rahmenbedingungen habe. Und dann ist das, was andere sich mühevoll ausgearbeitet haben, wie die DGSB oder wer auch immer, dann ist das schon wieder hinfällig. Also wir kommen ja nie auf den grünen Zweig. Das muss alles schneller und flexibler, meines Erachtens. Und es soll jeder sein, wer sich da draußen probieren möchte, der sagen möchte, okay, ich muss jetzt früh selber mal mit dem Fahrrad oder mal selber zur Bushaltestelle, um da zu meinem Arbeitsplatz zu kommen, wie auch immer. Ja, liegt mir das überhaupt? Kann ich das? Kann ich das über 2 Wochen? Kann ich das über 3 Wochen? Ja, so eine Woche, 2 Wochen kriegt man es vielleicht immer noch hin. Aber man muss das ja ein bisschen auf längere Sicht. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann sollte man sich an, meinetwegen mit einer Schiedsstelle oder mit jemandem, der da beauftragt ist, der beide Seiten im Blick hat, hinsetzen und sagen, aus den Gründen funktioniert es nicht, aber trotzdem ist ein toller Mensch und wir gucken mal für denjenigen, wo es jetzt vielleicht woanders weitergeht, weil jetzt sollte man nicht aufhören, derjenige ist nicht frustriert, der Arbeitgeber kann sagen, okay, wir haben es probiert, bist ein toller Mensch, aber es passt halt hier nicht her. Und nicht, dass ich jetzt mir Gedanken machen muss, habe ich denn jetzt noch 2 Jahre hinten dran. Ja, wenn er sich eingliedert, wenn man da nochmal ein Gespräch drüber führt und sagt, okay, ich kann jetzt, was weiß ich, 20 Stunden die Woche arbeiten, dann kann man sagen, okay, wir machen einen Arbeitsvertrag für 20 Stunden die Woche für einen vernünftigen Mindestlohn und weil du den Grad der Behinderung hast, kann man vielleicht hinterher noch irgendwie was dranhängen. Da bin ich ja vollkommen, aber wie gesagt, diese Schnelligkeit, diese Flexibilität, die fehlt mir. Ja, und halt einfach dann sicherlich auch dieses Mobbing von außen, wo man dann, wenn du da in so einem Team bist, ich hatte da mal einen Klienten, der war halt einfach nicht so wortgewandt und der war fleißig, aber den haben die Kollegen alle irgendwie, weil der ein Alkoholproblem hatte, ja, und der hat eine Entgiftung gemacht und wir waren total stolz auf den und der ist dann zurück und hat aber echt Angst, da wieder auf Arbeit zu gehen und dann haben wir mit dem Geschäftsführer dieser Stelle dort, hatte ich einen guten Draht. Dann haben wir so eine Personalsitzung gemacht, wo zum Schichtwechsel, die hatten einen, also Frühschicht und Spätschicht. Dann haben wir uns Nachmittag, also nachdem die Schicht wechselte, mit allen zusammengesessen und ich habe das schon gespürt, wie die reinkamen, die dann so Saufschweine so. Und dann, bis ich dann einfach dran war mit dem Wort. Und da habe ich die Leute erstmal einfach rund gemacht. Ich sage, guckt, habt ihr euch eigentlich schon mal in den Spiegel geguckt? Was für geplatzte Adern ihr im Gesicht habt? Was für große rote Knollennasen ihr habt? Das kommt vom Alkohol. Der junge Mann war jetzt hier 3 Monate irgendwo hin, der kann sich halt nicht artikulieren, weil ihr Bullen hier, also es waren alles so eine Kräftchen, sage ich, weil ihr hier den einfach nur fertig macht. Ja, hinterher wollten sie von dem die Pillen kaufen. wir hatten ihm da so Tabletten besorgt über einen Hausarzt. Das war ein sehr guter Hausarzt. Wenn du so eine Tablette nimmst und trinkst dann Alkohol drauf, dass dir komplett richtig schlecht wird. Und da rief er mich irgendwann an und sagte, Herr Rettig, kann ich die, für wie viel kann ich die verkaufen? Ich bin bald vom Clown abgefallen. Ich sage, du, die sollen zur Therapie gehen, die sollen nicht von dir heimlich Tabletten kaufen. Ich sage, du machst dich ja strafbar. Ja, aber es kommt ja auch noch irgendwo dazu, ja, dass dieses Mobbing dann halt einfach kommt, ja. Und da gibt's noch viel, viel Arbeit. Die Realität, wie gesagt, sieht immer anders aus, aber da bin ich der Meinung, sollte man mal drüber nachdenken, das alles ein bisschen schneller, flexibler zu machen. Aber ich glaube, das ist nicht gewollt von diversen Stellen. Das ist meine Erfahrung damit, nicht nur in dem Bereich, sondern auch in...
Und ich fürchte, ich habe immer das blöde Gefühl, das passiert nicht einfach nur so, sondern es gibt doch leider Gründe dafür. Die können wir jetzt nicht benennen, aber...
Wollen wir gar nicht.
Nee, die Sache ist leider furchtbar.
Ja, ich bin so ein Revoluzer, weil...
Ja, ist schon okay,
Du merkst ja, das geht mir schon...
Nee, das ist schon klar, völlig klar.
Sag ich jetzt mal ungefiltert an mir vorbei, weil ich selber halt da auch... sag ich jetzt mal, mich viel ausprobiert habe und hier mit jetzt einfach mit diesen ehrenamtlichen Sachen einfach für mich etwas gefunden habe, wo ich einfach sage, wenn ich hier Druck habe, dann mache ich mir den selber. Ja, und von daher, ja, aber wir machen jetzt passende Musik dazu.
Die Nummer bitte.
Die Nummer, ja.
Die Songs.
Nee, die hast du mir nicht. Ja, du musst das bloß übertragen, mein Schöner.
Nee, ich hab die alle übertragen.
Nee, die hast du überhaupt nicht übertragen. Das ist nämlich hier die zweite Stunde.
Jetzt die zwei.
Zweite Stunde zwei und der Titel heißt, passend dazu, alles anders.
Okay.
Ja, alles anders, als man denkt, als es kommt, als es sein sollte, als man sich das vorstellt. Ja, halbe Stunde haben wir noch.
Ja, es wird die Zeit knapp.
Ja, die Zeit wird doch nicht knapp. Ich freue mich schon wie Bolle. Endlich Urlaub. Also ich bin schon ganz hibbelig hier. Ich weiß nicht, was ihr so im Sommer alles macht. Der Sommer ist wunderschön für mich. Und ich habe mir die Tage so einen Spruch gelesen. Fand ich total spannend. Im Sommer brauche ich keine Therapie. Im Sommer gehe ich tanzen. Ja, und tanzt du, Jan?
Ich bin da ein bisschen wie Holz. Also ja, wie Holz. Also es ist so gelenkig wie eine Holzpuppe. So.
Naja, kann man ja auch irgendwie so mit der Bretter tanzen.
Keine Ahnung.
Also ich tanze für mein Leben gerne. Ich freue mich auf den Sommer. Und ich hatte die Tage, ich war ja seit 2016 auf so ein schönes Festival und die ich auch begleite, ein bisschen medial. Und ich habe jetzt hier im Vorfeld auch wieder mit dem Sebastian Sabo, dem Geschäftsführer, ein Interview geführt, was es an Neuigkeiten gibt, was eventuell noch gesucht wird. Und ich würde einfach mal sagen, mit noch ein paar Veranstaltungstipps im Nachhinein, weil es wird so spannend. Werden wir hinterher noch was sagen, aber wir werden erstmal das Interview abspielen und liebe Leute, Jan. Ja, wunderschönen guten Tag. Bei mir am Telefon ist der Sebastian, der Geschäftsführer vom New Healing Festival. Hallo Sebastian.
Hallo Thomas.
Ich grüße dich. Ja, ein Jahr ist wieder vorbei. Ich melde mich wieder bei dir. Das Wetter ist schön. Du bist unterwegs. Wir haben das Gespräch für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben das aufgezeichnet vorher, weil wir alle ein bisschen zu tun haben. Du bist noch irgendwo auf einer Veranstaltung und ich bin auch gerne sonntags im hier bei uns schön im Sender, weil es ist angenehm kühl und ich freue mich, dich zu hören und will einfach mal was erfahren, was dies Jahr beim Healing vielleicht Neues geplant ist. Also ich freue mich auf jeden Fall und ich hoffe, du auch.
Ich freue mich riesig. Wir haben einiges sozusagen wieder vorangebracht irgendwie. Wir haben etliche Abstimmungsrunden seit Dezember, weil wir ja so viele verschiedene Spaces haben, dass da einfach noch mehr Abstimmung untereinander erfolgt, dass wir das insgesamt für die ganze Healing, das wird so neu sein, wir dann auch so einen Rahmenprogramm setzen, in dem sich dann sozusagen alle Spaces mit ihren Inhalten ein Stück weit einfügen, sodass da auch jeder Tag unter einem gewissen Motto steht und auch die Inhalte, die dann angeboten werden, einfach ein Stück weit darauf abgestimmt sind, ne, dass einfach der erste Tag fürs Ankommen da ist, dass die Leute eben, wie gesagt, erstmal ihren Puls entsprechend auf das Healing-Level runterregeln können und dann sozusagen erstmal ankommen, sich erben und dann geht das immer so weiter, dass sie sich dann sozusagen auch vertieft sozusagen ihren Gefühlen widmen können und dann steigern wir das wieder ein bisschen zum Wochenende und da haben sich unsere Programmverantwortlichen wirklich ein ganz schönes Rahmenprogramm mit verschiedenen Kristallisationspunkten, wo eben auch alle mal wieder sich aufeinander einlassen und miteinander treffen, überlegt. Da freue ich mich sehr drauf, die sind da richtig dabei. Das ist so das größte an Neuerung, dass wir sozusagen von einem gewissen Parallelbetrieb, den wir bisher hatten, zugegebenermaßen, mehr zu einem Gesamtgeschenk sozusagen da auch zusammenwachsen.
Ja, das ist schön. Wir müssen noch mal kurz sagen, das Ganze findet vom 14. bis 20.8. In Predöl statt.
Genau, das ist genau bei der Gemeinde Gerzhagen auch, zwischen Bredöl und Gerzhagen ist das Festivalgelände wunderbar gelegen an einem schönen Stausee.
Ja.
Glücklicherweise jetzt nach etlichen Gezerre hin und her auch einfach wieder einen Zustand erreicht hat, der uns allen zusagt und für Erfrischung sorgt. Genau, das ist im wunderbaren Landkreis Mainburg, genau zwischen Hamburg und Berlin. Und wie du schon gesagt hast, wir starten am 14. mit der Anreise und haben den letzten Programmtag am 20., sodass alle ganz entspannt am 21. auch wieder abreisen können und haben da 7 volle Tage, sich auf das Wesentliche, nämlich die Menschlichkeit und das Miteinander zu konzentrieren.
Ja, das ist also, wenn du das so sagst, das, da kriege ich gleich so ein wohliges Gefühl. Und ich bin ja 2016 das erste Mal bei euch auf dem Festival gewesen. Das war für mich so eine Art von Festival komplett neu. Und da hatte ich in einem Programmheft gelesen, wir treffen uns hier nicht um gemeinsam und nicht um unsere Vergangenheit zu verwalten, sondern gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Und da habe ich gesagt, da muss ich hin, das scheint irgendwas zu sein. Und das hat sich so schön weiterentwickelt. Und wie du schon sagst, es ist ein wunderschönes Gelände, wunderschöner Stausee. Also es ist für jeden, sage ich jetzt mal, so ein Space dabei. Du hast Schatten, du hast Sonne, du kannst gleich baden. Das ist natürlich ideal. Und ich sag mal, ihr steht ja auch für Naturnachhaltigkeit, was mich immer jedes Jahr so fasziniert, weil wenn man vorher mal oder dann Wochen später mal nochmal da zu diesem Gelände hinfährt, denkt man gar nicht, dass hier mal ein Festival war.
Das stimmt, da sind wir auch tatsächlich sehr stolz drauf. Ne? Also wenn dann tatsächlich so ein paar Wochen vergangen sind, sind eben auch die letzten Sichtbarkeiten auf den Wiesen wieder verschwunden, ne? Weil es entsprechend nachgrünt, wo man ein Zelt gestanden hat oder ähnliches.
Ja.
Genau, ansonsten, sagen wir in Sachen Müll und so weiter, verlassen wir das Gelände in der Regel tatsächlich sauberer, als wir es vorfinden.
Ja.
Einfach weil auch unsere Gäste da entsprechend an den Uferbereichen immer mal auch den Müll, der sich dort sonst so über das Jahr von irgendwelchen Anglern und so weiter ansammelt, einfach schön mit einpacken. Oder bevor die Angler das in den falschen Hals ziehen, das sind doch genug sozusagen andere Jugendliche und Ältere, die sich da mal einen schönen Abend mit einem Bierchen und einem Grillerchen am See sozusagen und wieder was hinterlassen. Genau, nee, das klappt tatsächlich sehr gut. Wir haben auch in dem Zusammenhang, weil wir gerade drüber sprechen, dieses Jahr auch vollständig auf Komposttoiletten umgestellt.
Ah ja.
Da habt ihr im letzten Jahr auch so ein bisschen Feedback und ach, wie schlimm das alles ist und so weiter. Und die Problematik war halt einfach, dass im letzten Jahr sehr viele Veranstaltungen waren, dass wir tatsächlich in der Organisation im Vorjahr, im November, schon keine Komposttoiletten mehr buchen konnten, sozusagen in der Größenordnung, wie wir es brauchen. Und deswegen notgedrungen wieder auf diese Dixies, beziehungsweise einfach diese Dixies eben zurückgreifen mussten.
Mhm.
Und das ist dieses Jahr schön gelungen, so dass wir auch tatsächlich alles jetzt auf Kompost umgestellt haben.
Okay.
Auf jeden Fall gute Laune.
Das ist, hört sich gut an. Und wie gesagt, das Müllkonzept bin ich jedes Mal von fasziniert. Und ich kann das bestätigen. Wie gesagt, wenn ich da oben mal im Vorfeld oder hinterher langfahre, sieht man schon Müll. Und du darfst da ruhig Angler sagen. Weil ich habe da nämlich auch mal bald so einen Vogel bekommen, da hat so ein Angler eine Kippe in den See reingeschmissen. Das ist das Erste, was man lernt. Ja? Also da haben wir noch viel zu tun, sage ich mal, in der Gesellschaft. Aber schön, dass es so Menschen oder Veranstaltungen gibt, wie ihr das macht, die da einfach auch ein Auge drauf haben und da halt einfach dann auch ein bisschen mehr machen und nicht sagen, ja, das ist nicht von uns. Ne? Das ist immer so oftmals bei den Menschen so. Das finde ich total, total spannend, klasse und interessant.
Ja, das muss man dazu sagen, der Dank, der gebührt da tatsächlich unseren Gästen. Ne? Also
ja.
das ist jetzt, weil du gerade gesagt hast, ihr Müllkonzept oder ähnliches, das ist nicht festgehalten, das ist tatsächlich etwas, was sich mit der Healing so etabliert hat, was auch aus dem Vorgänger so ein Stück weit überliefert wurde und was sich glücklicherweise erhalten und fortgesetzt hat. Und das klingt immer so, als würde da viel passieren, aber es ist tatsächlich so, dass unsere Gäste tatsächlich einfach sehr aufmerksam, sehr sensibel an der Stelle sind. Und dass einfach unterm Strich eigentlich jeder gesunde Menschenverstand eigentlich klar machen sollte, dass man seinen Müll, wenn man irgendwo ist, in der Natur mitnimmt und so weiter, dass die das auch praktizieren und eben sich auch nicht zu schade sind, da eben auch mal jemand unter die Arme zu greifen, der nicht mehr da ist, aber was vergessen hat.
Genau.
Und wirklich auszudrücken. Und das ist wirklich großartig. Und wie gesagt, dieser Dank, der gebührt wirklich den Gästen und den Protagonisten und allen anderen Teilnehmern dieser Veranstaltung. Das ist für mich jedes Jahr wieder ein Freudenfest sozusagen, da keine Baustelle im eigentlichen Sinne zu haben, wie wir halt immer sagen, wenn wir einzelne Organisationsthemen haben, die ein bisschen aufwendiger sind oder schwierig. Das ist regelmäßig bei Festivals wie beim Müll immer der Fall, bei uns nicht. Wie gesagt, ich feiere das auch jedes Jahr und herzlichen Dank an all die, die dafür Sorge tragen, dass das so gut bei uns läuft.
Sehr schön. Gibt es noch Karten?
Klar. Es gibt noch Karten, ja. Wir sind insgesamt auch nicht unzufrieden. Wir sind ein bisschen in der Größenordnung, glaube ich, so 20% oder so vor dem letzten Jahr. Da waren wir auch nicht ausverkauft. Ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr vielleicht knapper wird als letztes Jahr, aber dass wir so ungefähr in die Größenordnung der 4.000 Besucher am Wochenende kommen, die wir gerne haben wollen und auf die wir sozusagen die ganze Veranstaltung von der Sicherheitskonzeption und eben auch von der Infrastruktur ausgelegt haben. Das dürfte ungefähr das sein, wo wir hinkommen. Und aktuell gibt es da einfach noch in dem Maß Karten, dass ich denke, dass wir alle noch eine bekommen, die eine haben wollen. Das sieht insgesamt ganz gut aus. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt bis Anfang August warten, aber ich gehe mal davon aus, bis Mitte, Ende Juli werden wir in jedem Falle noch den Vorverkauf fortführen. Und vielleicht auch darüber hinaus. Es gibt immer sehr viele, auch die sich spontan bei uns entscheiden.
Ja.
Und dann halt sehen. Aber es ist aktuell nichts Brenzliches. Man muss jetzt nicht heute oder morgen loslaufen. Aber vielleicht sollte man den Juli nicht unbedingt verstreichen lassen, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte.
Hm. Wie sieht das aus mit, also ich fand das Konzept ganz gut mit diesen Helfern, dass man da erstmal, ihr braucht ja auch immer irgendwelche Helfer, die fallen mal aus oder dies oder jenes. Werden da noch welche gesucht oder ist das dann spontan oder?
Nö, also das planen wir schon. Wir haben das tatsächlich irgendwie jetzt letzte Woche erst wieder gepostet. Also wir fangen da jetzt erst an, konkreter zu werden. Wir haben dann viele, die sich da schon im Dezember und so weiter melden und die Vorbereitungen gehen da langsam los. Ich glaube, dass wir tatsächlich all die Möglichkeiten, die wir da anbieten, noch nicht alle voll besetzt haben. Und wer da Interesse hat, bitte gerne einfach eine E-Mail schreiben an AchtungshelferInnen, also wirklich die weibliche Form von Helfer, HelferInnen, newleading.de und dann kommt man in so einen Prozess rein mit so einem Tool, wo wir die Leute verwalten und dann eben auch fragen, welche Interessen sie besonders sozusagen haben. Mehr so Küche, mehr so Deko, mehr so hübsch machen, mehr so Infopoint. Egal, verschiedenste Möglichkeiten und danach wird dann damit geplant. Und das ist eben auch genau jetzt sozusagen das Thema, dass wir jetzt im Juni sammeln, einfach für alle möglichen Bereiche, dann im Juli die Kommunikation aufnehmen, da konkreter werden. Und das ist, wie gesagt, auch jetzt zeitlich ein Volltreffer.
Ich finde das auch total schön. Ich habe das letztes Jahr das erste Mal so auch einem Freund, der konnte sich das auch nicht so leisten, dieses Festival. Und da habe ich gesagt, ja, dann guck doch mal, vielleicht suchen die noch einen Helfer. Ja, und da finde ich es auch gut, dass man das erstmal vorstrecken muss, dass man da seine Stunden abarbeitet. Und dem hat das so viel Spaß gemacht. Das war auch jemand, ein junger Mann, der, sag ich mal, aus Afghanistan kommt und für den war das natürlich so ein Highlight, ne? Der kam natürlich da auch mit Menschen zusammen, ja, und war einfach so happy und glücklich halt, ja, und hinterher bekommt man dann das Geld zurück, was auch komplett Sinn macht, ja, weil dann hat man seine Arbeit getan, weil abtern wird sich vielleicht auch so gerne mal der eine oder andere
Ja, also finde ich auch total durchdacht, aber da bist du ja Profi mit deinem Team und Corona-Zeit brauche ich ja nicht mehr zu fragen, was hat sich ja eigentlich erübrigt. Die Leute gehen wieder feiern, die Leute haben Spaß, genießen das schöne Wetter. Das finde ich auch gut, dass obwohl es ein bisschen schwieriger geworden ist mit der Kommunikation, stelle ich fest. Aber ich sag, die Leute kommen wieder zusammen und es ist halt einfach, dieser soziale Aspekt ist halt einfach auch wunderbar, gerade auch bei so einem Festival. Und wir haben ja gehört, das Wochenende 4000 Personen, das ist jetzt nicht so groß, in Anführungsstrichen, ja, wo man halt einfach auch mal hingehen kann, wenn man sagt, ich habe jetzt vielleicht doch, ich mag jetzt vielleicht nicht so viel Menschen, ne? Also ich kann auch nur sagen, das Gelände ist halt einfach so, dass man immer Ruhepunkte findet. Man kann da um diesen See drumherum laufen, ein bisschen abschillen und machen und tun und was ja teilweise bei so einem Festival auch sehr wichtig ist.
Genau, und es ist sehr weitläufig und wie gesagt, auch so die Dance-Tours, die wir haben am Wochenende, die sind jetzt nicht super gedrängt oder so. Da hat auch jeder den Space, den er braucht, um zu tanzen. Der Raum ist da. Also es ist tatsächlich, es ist keine Massenveranstaltung, obwohl 4000 Leute eine Menge Menschen sind. Aber wie gesagt, das verteilt sich gut.
Das meinte ich damit, genau. Dass sich das verteilt, das ist schon eine Menge, klar. Aber es ist halt einfach nicht so. Also ich selber habe ja auch manchmal so ein bisschen so Menschenangst oder was weiß ich, ich will einfach manchmal auch nicht so viel Menschen. Und ich kann das halt einfach auch nur sagen, man hat dort, da möchte ich Menschen auch Ängste nehmen und sagen, hey komm, ich habe da meinen Rückzugspunkt und ich kann sag ich mal, jetzt tanzen gehen und jetzt kann ich zurück, jetzt kann ich schön irgendwo ein bisschen chillen, runterfahren, bei mir sein. Und das macht's ja aus. Das ist ja diese Vielfalt an diesem Festival. Ja, eine Freundin von mir ist ja dieses Jahr auch wieder dabei, die Maren Herz, die da auch auf der Bühne stehen wird. Hab ich zumindest so erfahren. Mhm. Und und ich war damals auch bei dem, also als sie da ihre CD produziert hat, beim Video dabei, da haben wir uns auch schon was Schönes einfallen lassen. Es wird so, es macht, also ich freue mich schon riesig drauf. Sebastian, Mensch, wir sind schon wieder bei 15 Minuten, aber wir haben ja immer viel zu erzählen. Du hast, wie meine Gäste immer, das letzte Wort. Was möchtest du noch sagen? Was möchtest du noch in die Welt rausstreuen?
Da hast du mich gar nicht drauf vorbereitet, Mensch.
Ja, du bist doch immer so spontan.
Ich sitze ja hier sozusagen in der Sonne. Du bist im Studio sozusagen klimatisiert mit wahrscheinlich unendlich viel Sonne durchs Fenster. Ich bin tatsächlich gerade einfach wirklich extrem guter Dinge. Ich freue mich sehr auf das New Living Festival, auf das Zusammenkommen, der Family, wie wir sozusagen all auch unsere Stammgäste nennen, die einfach sozusagen das zu einem Ankerpunkt auch in ihrem Jahreskalender gemacht haben. Und freue mich auf das Team, was hier eine Menge Sachen sozusagen vorbereitet hat, die viel Zeit darin investieren, sich da abzustimmen und das eben auch insgesamt noch schöner zu präsentieren, noch mehr aufeinander einzugehen. Und bin wirklich frohen Mutes und freue mich, wünsche mir tatsächlich noch den ein oder anderen Regenschauer bis zum August. Dann darf es gerne während der Healing trocken bleiben. Freue mich einfach, genieße hier noch ein bisschen die Sonne und freue mich über dein jedes Jahr wieder neues Interesse an uns und dem, was wir tun.
Dankeschön. Ja, dann genieß noch die Sonne und jetzt machst du dich da aus deinem Container raus.
Ja.
Und einen schönen Sonntag noch. Ich freue mich, wir hören uns, wir sehen uns. Du bleibst gleich noch kurz dran. Ich drück bloß mal auf Stopp und dann haben wir noch ein, zwei Sätze zu tauschen. Vielen, vielen lieben Dank für die Informationen, die du uns hier gegeben hast. Und ich freue mich.
Ja, das war der Sebastian. Also die Tonqualität, er musste aus der Sonne raus, weil draußen immer so viele Autos langfuhren und saß dann im Container. Genau, also wie gesagt, ihr habt es gehört, ihr könnt es auch nochmal nachhören in der Mediathek. Also wer Interesse hat, wir sind dort, wir sind vor Ort und wie gesagt, könnt uns gerne anschreiben. Wir können da gerne auch zusammen ein bisschen uns ein chilliges Plätzchen suchen, um da halt einfach vielleicht, dass der eine oder andere da auch mal in den Genuss kommt, auf so ein kleines, mittelgroßes Festival zu kommen und da nicht ganz alleine ist. Und ja, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, man kauft sich entweder eine Karte, das ist natürlich jetzt für jemanden, der jetzt nicht voll arbeitet, schon ein preisintensiv, aber auch gerechtfertigt, keine Frage. Aber wie gesagt, man kann, glaube ich, 12 Stunden muss man während der Woche arbeiten, dann kriegt man das abgestempelt und dann kriegt man sein Geld auch zurück. Und das finde ich auch vernünftig und das klappt auch, das funktioniert auch, wie wir es gehört haben. Ich habe es auch, wie gesagt, mit einem Freund erlebt. Ja, ich weiß nicht, was ihr im Sommer alles so schön macht. Wie gesagt, Festivalsaison ist eröffnet, jetzt schon vor ein paar Tagen. Diese Woche laufen die German Stunt Weeks, sind das ja jetzt die ganze Woche in Altstädt, vom 12. bis zum 18.06. Sehr, sehr interessant. Also wer sich so für Motorräder, Mopeds interessiert, die da, was weiß ich, so 100 Meter auf dem Rückreifen fahren oder ein Looping machen oder durch Feuer springen, wirklich kann ich nur wärmstens empfehlen, wie gesagt, German Stunt Weeks einfach, also Week für Woche eingeben. Genau, dann am 21.06. wie jedes Jahr seit, also die Idee stammt von 1981, 82 das erste Mal in Paris. War die Geburtsstunde der Fête de la Musique. Und das hat sich so weiterentwickelt in vielen, vielen Städten mittlerweile ganz Europas, findet immer an diesem einen Tag, immer am 21.06. die Fête de la Musique. Und da geht es einfach darum, künstlerisch, nicht unbedingt Profibands, sondern halt einfach wirklich so Straßenmusik, da eine die Combo, da ein DJ, da dies, da jenes, in Cafés, in Restaurants, in Biergärten, ist da die Hölle los, total spannend, total interessant. Mich werdet ihr dies Jahr wieder finden. Das spiele ich jetzt gleich mal ab. Ich habe hier vorhin von meinem lieben Freund Michael Zelas, auch bekannt unter Peter Peng, noch eine Nachricht bekommen, weil, wie gesagt, wir waren letztes Jahr ja auch schon in Quedlinburg zur Fête de la Musique. Dies Jahr findet das an einem anderen Standort statt. Aber hört einfach mal selber, ich spiele das jetzt mal ab, was der Michael mir vorhin gesagt hat. Ein bisschen unprofessionell, aber also wie ich das jetzt hier so abspiele, aber ich finde das cool.
Naja, dann halte ich das so jetzt, wie du es gesprochen hast, halte ich nachher ans Mikro und dann,
ja. Ja, das war ich jetzt erstmal. Das ist der technische.
Moin, meine Schöne. Klar, Wildwerbung, ja, für den 21.06. Wir fangen um 13 Uhr an auf der Klärswiese, geht bis 22 Uhr. Danach macht noch DJ Rolf in der Bar 2.0 und in der ganzen Innenstadt ist überall was los zu sehen auf der Internetseite www.fete-de-la-musique-quedlinburg.de.
Ja, für Kunst darf man, sage ich mal, einen Veranstaltungstipp machen und von daher, wie gesagt, am 21.06. befinden wir uns, also ich jetzt und Freunde, in Quedlinburg auf der Klärswiese. Die Zeiten hat euch ja jetzt der Michael gerade durchgesagt. Und dies Jahr, letztes Jahr war es ja so, da war der Rolf auch da, das ist ein guter Freund von mir, DJ Convex. Der hat zwischendrin aufgelegt und dann zum Schluss die Massen da noch am Laufen gehalten mit seiner tollen Ja, Sunset Musik und die haben wir gesagt, Mensch, wir müssen da den Platz räumen und ja, dann sind wir dann in 2.0 gegangen, in die Bar oben, Rupertihof, und da wird dies ja die After-Work-Party stattfinden. Ich freue mich, hoffe, wir sehen uns. Genau, und dann vom 23. bis 25.06. ist ein schönes, kleines, schnuckliges Festival in Belleben. Das ist hier bei Alsleben, und das wird so richtig schön chillig mit toller Musik, mit mitten in der Natur an einer alten Wassermühle. Das geht das Wochenende über und liebevoll wird das wie jedes Jahr vom Jens vorbereitet. Und ich freue mich schon dieses Jahr, ich helfe da auch ein bisschen mit, das hatte ich ihm versprochen. Und ja, einfach so, einfach schon mal so eine Woche vorher ein bisschen Spaß haben. Genau, und am 24.06. Kommt auch nochmal hier bei uns im Sender bei den Veranstaltungstipps in Schackstedt im Natur- und Handwerksgarten Lieder und Tänze. Wieder ganz, ganz liebevoll vorbereitet und auch dann abends an diesem lauen Sommerabend einfach mal durch diesen Naturgarten zu laufen und sich von der Frau Rieland erklären zu lassen oder zeigen zu lassen, was es alles für schöne Pflanzen gibt. Also ein liebevoll angelegter Garten. Ich wünsche euch jetzt allen ganz, ganz viel Freude, viel Spaß im Sommer. Genießt es, tankt viel Vitamin D3 und habe ich gerade gestern einen Beitrag gesehen. Die Sonne muss 45 Grad stehen, sonst wirkt das nämlich nicht.
Was bei D3? Ja. Ich meine, Thomas, du machst ja einem gerade hier den Mund so wässrig. Also wo ist das Festival, wo du bist?
Also das jetzt in Belleben oder das in das New Healing?
Das New Healing?
Naja, das ist in Predöl, das ist Brandenburg.
Ach so.
Fritzweig, die Ecke.
Nee, ich kenne das alles nicht. Und das Ding ist einfach auch, wenn ich mal die After-Work-Party höre, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also
ja, das ist in die After-Work-Party, das ist zur Fête de la Musique, die ja sicherlich auch in Halle stattfindet. Das war jetzt in Quedlinburg und die After-Work-Party mit DJ Convex. Das ist im Rupertihof auch, wie gesagt, das ist am 21. logisch in Quedlinburg. Das kleine Festival ist.
Ja, wir müssen jetzt schon leider Schluss machen. Macht's gut, Leute. Tschüss.